Crime in the Closet. Hey und willkommen bei Crime in the Closet, deinem queeren True Crime Podcast. Dieser Podcast beschäftigt sich mit Kriminalfällen verschiedenster Art. Das können Überfälle, Anschläge, Missbrauch und Vergewaltigung, Körperverletzung bis hin zu Mord sein. Deshalb gilt generell und für jede Folge eine Triggerwarnung. Solltest du Probleme mit diesem Inhalt haben, so bitten wir dich abzuschalten.
Wenn wir queer sagen, dann meinen wir damit alle, die nicht dem heteronormativen Bild entsprechen. Wir hätten auch genauso gut LGBTQI+ sagen können, haben uns dann aber auf queer geeinigt, um möglichst viele und alle, die sich angesprochen fühlen, mit einzuschließen und niemanden auszuschließen. Soweit dazu und nun viel Spaß mit Crime in the Closet, deinem queeren True Crime Podcast. Und Heten dürfen auch zuhören.
Herzlich willkommen zur... Ja, ich finde immer neue Folge zu sagen immer ein bisschen blöd, weil wer weiß, wann ihr die hört. Aber willkommen zu einer Folge von Crime in the Closet. Ob ihr jetzt im Sportstudio steht, auf dem Laufband, im Bett, auf dem Sofa, bei der Arbeit, im Auto, im Stau. Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörenden. Auch ein herzliches Willkommen an René und Miriam, die mir wieder tatkräftig gegenüber sitzen und in den Startlöchern stehen.
Sowas von ready.
Wie geht's euch?
Gut. Warm ist es?
Ja.
Sehr warm.
Viel zu warm.
Das ist überhaupt nicht meins, aber sonst geht's mir gut.
Ich habe einen Ventilator.
Ja, mach mal an, dann hört niemand mehr irgendwas.
Wir schwitzen für euch, schwitzen für euch.
Wir leiden.
Durch hier.
Was gibt's Neues sonst bei euch? Gibt's was Aktuelles, worüber ihr reden möchtet?
Bei mir ist viel los, viel Arbeit, viele Projekte und in meiner Freizeit viel Sendungsuchten. Ich weiß nicht, habt ihr von Princess Charming mitbekommen, so als Gay Boys?
Ja, ich kenne ehrlich gesagt nur Prince Charming, die ersten beiden Staffeln.
Hab ich auch gesehen.
Mit Pushy und Alex.
Ich habe auch überlegt, Niklas. Ja.
Na, ich habe nichts davon gesehen, also weder... Prince Charming, gar nichts davon, aber ich weiß, wer die sind, so, also ich kenne die Figuren aus diesen Sendungen, und Princess Charming gucke ich auch nicht, aber ich gucke eine YouTuberin, die immer über diese Folgen spricht.
Welche?
Annika Zion.
Ja, Annika Zion. Beste.
Ich mag sie richtig gerne. Ich habe früher mal gedacht, sie heißt Annika Zion, Israel Zion, aber sie hat ja genauso wenig mit Israel zu tun, wie was weiß ich wäre. Deswegen wird sie wohl Annika Zion heißen und nicht Annika Zion.
Oh, okay, danke fürs Aufklären. Oder?
Wow, wusste also ich Annika auch nicht. Also Annika Zion würde halt keinen Sinn ergeben, deswegen bestimmt Annika Zion.
Wir fragen sie.
Genau, und die spricht halt immer über jede Folge und daher kenne ich das, weil sie macht das sehr, sehr witzig. Und, genau.
Ich habe schon viele Reaction-Videos bei ihr gesehen und als ich gesehen habe, sie kommentiert jetzt natürlich auch Princess Charming, habe ich halt, es ist schlimm, ich gucke jetzt die Sendung, dann gucke ich Annika und dann gucke ich noch Onion Dog. Dann gucke ich noch Körpersprache, Aufschlüsselung aus den Serien.
Ja. Nee, oh je je. Generell dieses Format ist nicht so meins.
Habt ihr aber über die Diskussion am Anfang über Princess Charming mitbekommen? Ich glaube, am Anfang hieß es, es gab ja Prince Charming. So, es ist halt für alle, die es nicht kennen, es ist halt eine Gay-Dating-Show.
Auf RTL?
Sowas, man kann es halt so ein bisschen mit dem Bachelor vergleichen. Gut, die erste Staffel lief, glaube ich, damals nur auf RTL Now. Die konntest du nur online streamen.
Princess Charming jetzt ja auch
nicht. Aber ist die nicht später auf Vox irgendwie?
Ja, genau. Und es hat so einen guten Anklang bekommen. Und dann wurde Prince Charming halt dann auf einen Sendeplatz bei Vox gelegt. Mhm. Die haben sogar den Grimme-Preis bekommen damals. Es hat dann doch so einen guten Anklang bekommen, dass auch eine zweite Staffel rausgekommen ist. Und dann hieß es ja Princess Charming. Und da hatte ich mich natürlich schon auf eine lesbische Dating-Show gefreut.
Ich mich auch.
Und dann hieß es in den ersten Nachrichten, als es angekündigt wurde, ja, wir haben eine Protagonistin, ne, so eine Art Bachelorette, eine Frau. Und die datet in dieser Show jetzt Männer und Frauen. Mhm. Sprich...
Genauso habe ich auch reagiert. Mhm.
Ja.
Okay.
Es ist dann, es war für mich dann so, okay, so eine reine lesbische Show kann man nicht machen, geht nicht.
Warum nicht?
Ja, nein, natürlich, warum nicht?
Ja.
Und die haben dadurch dann auch so einen Shitstorm bekommen, dass sie sich dann dazu umentschieden haben, okay, ne, war ein bisschen unfair, ist ein bisschen uncool. Also ich sag mal, dass man da überhaupt nicht drüber nachdenkt, dass es uncool sein könnte, weil das für mich sehr offensichtlich uncool ist. Ne, und dann haben sie jetzt eine komplett reine Frauen-lesbische Dating-Show auf die Beine gestellt.
Ja. Aber findet ihr nicht, dass das voll so, also ich will jetzt nicht so möchte gern klug klingen, aber dass das total das Bild der Gesellschaft in Bezug auf Homosexuelle widerspiegelt, weil Lesben einfach eine totale Unterrolle spielen. Also sie sind nicht präsent wie Schwule.
Ja, ja, du meinst, wie sie damit umgegangen
wie,
sind.
Wie Homosexuelle wahrgenommen werden. Also Lesben sind ja eher so, Schwule sind ja voll präsent in der Gesellschaft. So.
Ja, klar.
Aber Lesben eher nicht.
Ja,
so.
Ja. Und das war ja die Problematik. Ja, genau. Ne?
Ja. Ich habe damals auch mitgemischt bei diesem Shitstorm und habe eben auch gesagt, das ist halt dieses Klassische, wir machen die Lesbe wieder unsichtbar, weil lesbisch sein ist ja nur eine Phase, kann man nicht ernst nehmen.
Sie ist nur, also sie ist bi, nicht rein lesbisch.
Genau, weil da sind ja immerhin noch Männer dabei. Also ich würde auch einer Bisexuellen dieses Format super krass gönnen. Auch Bisexuelle brauchen
ich wollte gerade sagen, das soll kein Bi-Shaming sein.
Genau, die
absolut
brauchen auch
nicht
mehr Sichtbarkeit, aber es war halt trotzdem wieder dieser Klassiker von wegen, hier sind die Schwulen, aber nee, ganz auf Lesbisch
machen wir nicht. Nur lesbisch können wir nicht machen.
Das ist so, why? Wir sind doch hier. Ja. So, es ist halt echt krass, ja.
Das habe ich echt nicht mitbekommen.
Aber es ist, also ich finde auch die Repräsentation von Lesben in diesem Format sehr gut, weil halt die Protagonistinnen sehr breit gefächert sind. Und es ist halt auch nicht so dieses, was ich mir so in der Klischee-Szene Lesbe vorstelle, ist jetzt auch nicht so krass vertreten gewesen. Das ist auch ganz gut, sondern auch wirklich...
Aber nee, hat sich nicht in der ersten Folge schon, haben sich da nicht zwei geprügelt?
Ja, deswegen sage ich nicht so krass präsentiert, aber
voll so schön rein in die Schublade. Genau. Hier, die prügeln den Lesben, erste Folge direkt raus.
Nach der ersten Folge saß ich auch nur da und war so, oh fuck, so okay, ja, das zeigen wir jetzt also.
Ja, dann haben sich zwei geprügelt und sie mussten dann gehen.
Ach krass.
Ja, die haben sich besoffen und danach geschlagen.
Ja gut, ich sag mal, mit Klischees spielt die Sendung ja generell, das kann man nicht außen...
War ja bei Prince Charming auch der Fall. Also genau. Ich habe in der zweiten Staffel ausgeschaltet, als dieser eine Typ sowohl mit dem Prince als auch mit dem anderen Teilnehmer die ganze Zeit zugange war und ich war so, okay, tschau, ich bin raus. Das geht nicht.
Das machen die Lesben doch auch. Also
ja,
in Princess Charming machen die auch alle zusammen rum.
Ja, alle gekuschelt.
Aber was erwartet man, ne, wenn man da so einen Haufen erfahrungswilliger Menschen...
Diese Heteroformate machen das doch genauso.
Ja.
Sie machen
doch allem dann rum. Deswegen, also man kann zwar sagen, ach, die Schwulen und Lesben mal wieder oder ne, die Homos, aber am Ende ist es halt auch nur eine Dating-Show, die soll unterhalten. Klar, was ich aber als Vorteil sah, war ein breit gefächertes Teilnehmer. Wie Miriam schon sagte, es war schön breit gefächert, man hatte so aus allen Kategorien irgendwas. Ja. Klar, dass Klischees bedient werden, das ist halt Fernsehen, das darf man nicht außen vor lassen. Es dient zur Unterhaltung, aber ansonsten fand ich es halt schon sehr... Ja, amüsant, ne?
Voll, ich liebe die Sendung.
Ja, da bin ich halt, weiß ich nicht, ich mag so Reality-Formate nicht so gern, also eigentlich gar nicht.
Was das angeht, bin ich echt ein Trash-Queen.
Ich kann das nicht, das macht mich so aggressiv, weil alleine diese Inszenierungen jedes Mal, jedes Drama muss noch tiefer rein und noch tiefer rein und ja, mir ging es ja, vor 15 Jahren war ich auch mal depressiv und dann kullern die Tränen und... Oh, ich kann das nicht. Lasst mich mit eurem Drama in Ruhe.
Ich will nochmal einen O-Ton dazu haben. Magst du nochmal genau hier reinschauen?
Ja, genau. Kannst du bitte in die Kamera weinen? Ja, Moment.
WhatsApp-Verlauf mit René. Drama. Kennen wir nicht.
Ich hab mein eigenes Drama. Ich brauche diesen TV-Drama nicht. Dieses TV-Drama nicht.
Ja, gut. Dann würde ich den Pre-Talk hier mal so ein bisschen in eine ernstere Richtung lenken. Ja. Der Cut kommt jetzt zwar wahrscheinlich sehr, sehr drastisch, aber ich möchte hier vielleicht nochmal eine deutlichere Triggerwarnung aussprechen. In meinem Fall heute geht es um die Selbsttötung, um Suizid. Dementsprechend einmal eine Warnung, falls ihr damit so ein bisschen Probleme habt, struggelt. Ihr seid gewarnt. Könnte.
Mit Sicherheit entsprechende Links.
Genau, entsprechende Links und Anlaufstellen werde ich jetzt im Vorfeld nochmal erwähnen. Packen wir euch dann nochmal in die Shownotes. Genau, und dann würde ich jetzt einmal starten.
Bitte.
Robert Warren Griffith. Robert, besser bekannt unter seinem Spitznamen Bobby, war homosexuell. Das war in diesem Podcast natürlich zu erwarten und ist soweit für uns nichts Besonderes. Dieser Fall ist dennoch sehr speziell und stellt uns im Anschluss vor einige Fragen. Bobby Griffith ist am 24. Juni 1963 in Alameda County, Kalifornien, USA geboren. Am 27. August 1983, es war etwa 12:30 nachts, ging Bobby nach einer durchtanzten Nacht auf eine Autobahnbrücke. Laut Zeugen kletterte er auf das Geländer, hielt inne und ließ sich rückwärts 6 Meter auf die Autobahn fallen, wo er von einem Auto erfasst wurde. Bobby wurde nur 20 Jahre alt. Was trieb den jungen Mann zu diesem Suizid? Der von seiner Mutter Mary Griffith als ruhiger und friedfertiger Mensch beschrieben wurde. Bobby wurde in eine fromme, christliche, liebende Familie hineingeboren. Er soll sehr kontaktfreudig und fröhlich gewesen sein. Er schrieb in seiner Freizeit Geschichten und nahm in der Highschool an den Leichtathletik- und Schwimmteams teil. Er war sehr selbstbewusst. Doch dann entdeckte er seine Homosexualität. Er wurde still und zog sich zurück. Er verbrachte seine Pausen in der Schule alleine, las und schrieb Geschichten. Er hatte wohl Angst, dass ihm jemand ansieht, dass er schwul ist, ihn outen und bloßstellen könnte. Ich kann nicht zulassen, dass irgendjemand herausfindet, dass ich nicht heterosexuell bin. Es wäre so demütigend. Meine Freunde würden mich hassen. Vielleicht wollen sie mich sogar verprügeln. Und meine Familie? Ich habe sie belauscht. Sie haben gesagt, dass sie Schwule hassen. Und sogar Gott hasst Schwule. Schwule sind böse und Gott schickt böse Jungs in die Hölle. Es macht mir wirklich Angst, wenn sie über mich reden. Dieses Zitat von Bobby lässt einen erahnen, in welchem Zwiespalt er steckte. Auf der einen Seite seine Homosexualität, das Neue, Unbekannte, Aufregende. Und auf der anderen Seite seine homophobe Familie bzw. Religion und der feste Glaube, Homosexualität sei eine Sünde. Denn Bobby wurde religiös erzogen. Seine Mutter Mary Griffith ist eine gläubige Christin, die ihre Kinder nach den konservativen Richtlinien des Presbyterianismus erzieht. Bobby fühlte sich dadurch permanent schuldig, in dem Glauben erzogen, Homosexualität sei böse, und lebte in ständiger Angst, geoutet zu werden. Er vertraute sich aber zwei Personen an, seinem Bruder Ed und einer Sekretärin an seiner Schule, so etwas wie eine Beraterin Grace Lewis. Lewis gab später an, Bobby sei einsam, in der Schule gehänselt worden, die anderen hätten sich über ihn lustig gemacht. Sie konnte seinen Schmerz spüren. Bobby wurde immer depressiver, verständlicherweise. Er hatte niemand Gleichgesinnten, mit dem er sich austauschen konnte und war gefangen in diesem Zwiespalt, denn er versuchte das Bild nach außen aufrechtzuhalten und ging regelmäßig in die Kirche. Er konnte nicht verstehen, warum es ihn alleine durch die Tatsache, dass er homosexuell ist, zu einem schlechten Menschen machen soll, denn das war er nicht. Er war ein guter Mensch. Das hat für ihn keinen Sinn ergeben. Der emotionale Druck durch die Schule, die Kirche, seine Mutter wurde so groß, dass er einen Selbstmordversuch unternahm, indem er Aspirin überdosierte. Das bekam sein Bruder Ed mit und outete Bobby in dieser Nacht bei seinen Eltern. Er brach sein Schweigen und verriet das gut behütete Geheimnis. Die Mutter war erschüttert und konnte es nicht fassen. Ihre einzige Sorge bestand darin, dass sie Angst hatte, Bobby würde in die Hölle fahren, wenn er nicht wieder auf den rechten Weg findet und dass sie ebenso in die Hölle kommt, wenn Bobby keine Reue zeigt. Seine Mutter brachte Bobby daraufhin zu einer religiösen Selbsthilfegruppe, die ihn heterosexuell machen sollte. Bobby sollte beten, alle beteten, Bobby sollte fester beten. Bibelsprüche wurden im Haus aufgehangen, um ihn täglich rund um die Uhr und permanent daran zu erinnern, dass sein Sein böse ist, Sünde ist. Bobby dachte wirklich, dass Gott seine Gebete erhörte, dass Gott ihn heilen würde, sagte seine Mutter später. Aber all die Religion, die Kirche, das Beten, das Hoffen, konnte Bobby nicht helfen bzw. ändern. Bobby gab schließlich auf. Er schrieb, ich kann fühlen, wie Gottes Augen mit so viel Mitleid auf mich herabschauen. Er kann mir jedoch nicht helfen, weil ich die Sünde der Gerechtigkeit vorgezogen habe. Du kannst dich ändern, wenn du wirklich willst, sagen sie. Unterschätze nicht die Macht des Herrn. Verdammt nochmal, woher zum Teufel wissen sie das? Was gibt ihnen das Recht, mir zu sagen, dass ich im ewigen Höllenfeuer und in der Verdammnis verbrennen werde? Sie erklären meine Abweichung mit einer sündigen Natur. Also, wenn Gott es mir gegeben hat, werde ich es behalten. Sie denken, ich bin so blind und dumm. Nun, sie sind diejenigen, die falsch liegen. Ich fühle mich gut wegen meiner Rebellion. Und diese Rebellion, wie Bobby es nennt, lebte er nach und nach aus. Als er 18 wurde, erkundete er die schwule Community, verabredete sich und hatte Sex. Dennoch schämte er sich jedes Mal, wenn er einen Mann küsste. Es plagten ihn weiterhin Schuldgefühle und die zerrüttete Beziehung zu seiner Mutter. Weiterhin war die Situation an der Highschool belastend. Er war einsam und lebte zurückgezogen. Er schrieb in seine Tagebücher, dass er immer wieder befürchtete, seine Mitschüler würden ihn bloßstellen oder seine Lehrer würden ihn demütigen. 2 Monate vor seinem Abschluss an der La Loma High School brach er ab. Er wollte sich nicht mehr mit der ständigen Angst, geoutet zu werden, auseinandersetzen. Das ist nichts für mich. Nein, da ist nur sehr wenig von mir. Seine Mutter betete weiter. Auch als er kurz darauf, im Jahr 1983, von zu Hause auszog, zu seiner Cousine Jeanette nach Oregon. Seine Cousine war viel offener und akzeptierte seine Homosexualität. Dort verbrachte er die Nächte am Wochenende in schwulen Bars und fand Akzeptanz. Er hatte seinen ersten festen Freund. Von diesem wurde er aber leider betrogen. Ich glaube, ich schreibe nur, wenn ich depressiv bin. Im Moment will ich einfach nur sterben. Einfach sterben. Ich sitze hier und frage mich, wer zum Teufel da oben zusieht. Ist da jemand? Ich bezweifle es wirklich. Manchmal werde ich so wütend, dass ich das Gefühl habe, ich könnte einfach laut genug schreien, damit Gott mich hört. Was zum Teufel denkst du, dass du auf deinem Arsch sitzt und nur zusiehst, wie du hier unten ein verdammtes Chaos angerichtet hast? Aber ich schätze, es hallt nur herum, hüpft von Wolke zu Wolke und wird von niemandem gehört. Zurückgewiesen von seiner Mutter, betrogen von seinem Freund, fand Bobby den einzigen Ausweg im Suizid, indem er sich von einer Autobahnbrücke stürzte. Bobby schrieb Tagebücher. Dort hat er aus seiner Sicht das ganze Martyrium niedergeschrieben. Und diese Tagebücher las seine Mutter Mary. Mary Griffith war eine streng religiöse Frau, für die Homosexualität nicht in ihr Weltbild passte. Sie meinte, Probleme mit Beten zu Gott lösen zu können und wollte damit auch Bobby heilen. Sie zwang ihren Sohn ebenso dazu, er sollte sich gegen seine Homosexualität wehren. Doch Bobby gab auf und das konnte Mary nicht akzeptieren. Sie entschied sich für ihre Religion und gegen ihren Sohn. Der Suizid ihres Sohnes traf Mary hart und unerwartet. Ihr Glaube war erschüttert. Sie fragte Gott, warum er ihr ihren Sohn genommen hat, obwohl sie alles getan hatte, um Gottes Willen zu erfüllen. Sie gab der Homosexualität ihres Sohnes die Schuld für den Suizid, wohl einfach nur, um einen Schuldigen zu haben. Aber Mary machte einen Prozess durch, denn sie wandte sich an eine Selbsthilfegruppe für Eltern von queeren Kindern. Sie war zuerst skeptisch und kann die Ansichten und Einstellungen der anderen Eltern zunächst nicht verstehen. Das sollte der Pastor der Selbsthilfegruppe ändern. Er lag ihr nahe, die Bibel in ihrem zeitlichen und historischen Kontext zu sehen. Die Texte müssen heute nicht das bedeuten, was sie vor hunderten Jahren bedeutet haben. Der Gedanke half Mary, sich in die Gruppe zu integrieren und ihr Weltbild und ihre Denkweise zu ändern. Es ging sogar so weit, dass sie zu einer Ikone des LGBT-Aktivismus wurde und sich aktiv für die Rechte von homosexuellen und queeren Menschen einsetzte. Sie war Mitglied der PFLAG, die Abkürzung für Parents, Families and Friends of Lesbians and Gays, bei der es sich um eine Non-Profit-Organisation für queere Familienangehörige handelt. Ich möchte den Fall mit einem Zitat von Mary Griffith beenden. Homosexualität ist eine Sünde. Homosexuelle sind dazu verdammt, die Ewigkeit in der Hölle zu verbringen. Wenn sie sich ändern wollten, könnten sie von ihren bösen Wegen geheilt werden. Wenn sie sich von der Versuchung abwenden würden, könnten sie wieder normal sein, wenn sie es nur noch mehr versuchen würden, wenn es nicht funktioniert. Das sind all die Dinge, die ich zu meinem Sohn Bobby gesagt habe, als ich herausfand, dass er schwul ist. Als er mir sagte, er sei homosexuell, brach meine Welt zusammen. Ich tat alles, um ihn von seiner Krankheit zu heilen. Vor 8 Monaten ist mein Sohn von einer Brücke gesprungen und hat sich umgebracht. Ich bedauere zutiefst, dass ich nicht viel über Schwule und Lesben weiß. Ich sehe, dass alles, was mir beigebracht und erzählt wurde, Bigotterie und entmenschlichende Verleumdung war. Wenn ich über das hinausgeforscht hätte, was mir gesagt wurde, wenn ich nur meinem Sohn zugehört hätte, als er mir sein Herz ausgeschüttet hat, würde ich heute nicht hier mit vollem Bedauern stehen. Ich glaube, dass Gott mit Bobbys freundlichem und liebevollem Geist zufrieden war. In Gottes Augen geht es um Freundlichkeit und Liebe. Ich wusste nicht, dass ich jedes Mal, wenn ich die ewige Verdammnis für Schwule wiederholte, jedes Mal, wenn ich Bobby als krank und pervers und eine Gefahr für unsere Kinder bezeichnete, sein Selbstwertgefühl und sein Wertgefühl zerstört wurden. Und schließlich brach sein Geist irreparabel. Es war nicht Gottes Wille, dass Bobby über eine Autobahnüberführung kletterte und direkt in den Wagen eines 18-rädrigen Lastwagens sprang, der ihn sofort tötete. Bobbys Tod war die direkte Folge der Ignoranz und Angst seiner Eltern vor dem Wort schwul. Er wollte Schriftsteller werden. Seine Hoffnungen und Träume hätten ihm nicht genommen werden dürfen, aber sie wurden es. In euren Gemeinden sitzen Kinder wie Bobby. Unerkannt von euch werden sie zuhören, wenn ihr euer Amen wiederholt. Und das wird ihre Gebete bald zum Schweigen bringen. Ihre Gebete zu Gott um Verständnis und Annahme und um eure Liebe. Aber euer Hass und eure Angst und eure Unkenntnis des Wortes schwul werden diese Gebete zum Schweigen bringen. Denkt also nach, bevor ihr Amen in eurem Haus und euren Gotteshäusern ertönen lasst. Denkt und erinnert euch. Ein Kind hört zu. Dieser Fall wurde verfilmt. Ich persönlich kenne den Film nicht. Der Film heißt Prayers for Bobby, also Gebete für Bobby, was ja in diesem Fall auch sehr, sehr sinnbildlich darstellt, um was es hier ging, nämlich um die, ja, dieser Zwiespalt zwischen Religion, dem Verhältnis der Mutter und der eigenen Homosexualität.
Basiert auf einem Buch. Also, das Buch hat einen sehr, sehr langen Titel, ich weiß den Titel gerade nicht, aber der Film basiert auf einem Buch. Damals, als Bobby sich das Leben genommen hat, ist da ein Journalist drauf aufmerksam geworden, hat sich damit beschäftigt und hat dann Kontakt zur Mutter aufgenommen und da ist das Buch draus entstanden. Und dieses Buch wurde eben verfilmt mit, sie hat so einen schweren Namen.
Sigourney Weaver.
Die Frau aus Alien. Die spielt da die Hauptrolle, die spielt da die Mary. Und ich habe den Film gesehen, bestimmt auch schon 10 Jahre her, und habe, glaube ich, auch 3 Stunden nach dem Film immer noch geweint. Das ist also, man sieht es mir hier an, so, aber ihr hört das jetzt, seht das nicht, weil ihr mich nur hört, aber sehr.
Man hört es auch.
Sehr touchy. Also es ist echt, also dieser Film, ist echt ein heftiger Film, beginnt auch direkt mit dem Suizid und endet mit einer Szene, in der die Mama, also die Mary, auf einem CSD ist und mitläuft und die Flagge hochhält und dann sieht sie im am Rand, glaube ich, ist das, sieht sie ihren Sohn stehen. Und dann geht sie dahin und umarmt ihn oder irgendwie so. Oder ein Typ, der aussieht wie ihr Sohn. Krass. Ah, furchtbar, echt.
Ja, ich kriege gerade auch richtig Gänsehaut. Ist halt heftig mit Emotionen gespickt, weil es halt auch am Ende einfach so tragisch ist. Dass das notwendig war, dass die Mutter die Augen geöffnet hat. Ich würde euch gerne noch ein paar Background-Informationen generell zu Suizid unter homosexuellen, queeren Personen geben. Ich glaube, es sollte allen bewusst sein, dass die Suizidrate um einiges höher ist unter homosexuellen Jugendlichen.
Ich glaube, 4 bis 7 Mal oder so. 4 bis 7 Mal höher. Ich hätte irgendwas gelesen.
Ja. Lesbische und schwule Jugendlichen zwischen 12 und 25 haben eine 4 bis 7 Mal höhere Suizidrate als das von Jugendlichen im Allgemeinen. Deutlich ansteigend ist das Risiko, je jünger die Betroffenen bei ihrem Coming-out sind. Sprich, je jünger sie bei ihrem Coming-out sind, desto höher ist halt auch einfach die Gefahr, dass sie dann am Ende Suizid begehen. Es gibt eine Studie vom Berliner Senat, die heißt Sie liebt sie, er liebt ihn. Und aus dieser Studie geht hervor, dass 6 von 10 Befragten schon suizidale Gedanken hatten. 18% haben einen oder mehrere Suizidversuche hinter sich. Und die Erfahrung zeigt, dass das Risiko eines erfolgreichen Suizides, ich mag dieses Wort erfolgreich nicht, oder eines vollzogenen Suizides, steigt, je mehr Versuche im Vorfeld vorausgegangen sind. Ja. Und besonders gefährdet sind Jugendliche, die Ablehnung in der eigenen Familie erfahren. Sei es durch, dass sie sich unerwünscht fühlen, dass sie emotional vernachlässigt werden, was ja im Fall von Bobby auch auf jeden Fall Fall war, weil er wurde halt ganz stark von seiner Mutter abgelehnt. Außerdem sind besonders Jugendliche gefährdet, die Gewalterfahrungen machen, sei es physisch oder psychisch, also körperlich oder einfach nur mental. Und so eine emotionale Vernachlässigung, finde ich, ist ja auch eine psychische Gewalterfahrung.
Definitiv.
Jugendliche, die besonders gefährdet sind, haben auch schwere Verluste, wie Trennungen oder generell Brüche miterlebt. Das war ja bei Bobby auch der Fall. Erstmal der Bruch von seiner Mutter und dann halt auch der Verlust von seinem Freund, der ja auch wahrscheinlich ein großes Thema und einen großen Stress für ihn dann ausgelöst hat.
Der wird ihm die Sicherheit gegeben haben, die er zu Hause nicht hatte. Ja.
Genau, genau. Und die ein problematisches Coming-out hatten. Das trifft in diesem Fall ja auch zu. Im Grunde hat Bobby, was das angeht, so alle Aspekte mitgenommen, die halt besonders gefährdend sind. Männliche Jugendliche leiden besonders unter der Erkenntnis, schwul zu sein oder unter der Angst, schwul sein zu können. Mhm. Das ist halt ein ganz großes Thema, gerade bei männlichen Jugendlichen. Ein Suizid wird hier oft mit dem Erlösen von der Schande beschrieben. Sprich, sie wollen ihre Eltern von der Schande befreien, einen schwulen Sohn zu haben. Das wurde besonders häufig erwähnt. Aber Homosexualität alleine ist nicht der Grund für die angestiegene Suizidrate, sondern die Ängste, die Erfahrungen, zum Beispiel in der Schule, mit den Eltern, mit den Freunden und die gesellschaftliche Bewertung oder Akzeptanz. Das ist eigentlich im Grunde alles das, was mit dieser Homosexualität einhergeht, ist im Grunde der Grund für Suizide.
Klar, nicht die Homosexualität an sich.
Nicht jeder kann das tragen.
Ja.
Das ist eine Last.
Ja. Je geringer die Akzeptanz, desto größer die Selbstzweifel, desto tiefgreifender die Krise und desto stärker am Ende die Gefährdung, den Suizid zu begehen. Könnt ihr euch vorstellen, was die Ehe für alle hier für einen Faktor spielt?
Na, wahrscheinlich einen eher dämpfenderen Faktor, was die Suizidrate betrifft. Also, wenn ich als junger Mensch weiß, dass ich theoretisch nicht heiraten darf, macht das ja noch mehr mit meiner Psyche, schränkt mich das noch mehr ein, als wenn ich weiß, es ist erlaubt, ich darf das.
Mhm. Also, wieso musstest du gerade so...
Ich belächle die Ehe für alle, weil die Ehe für alle nicht dieselben Rechte für uns beinhaltet wie die Ehe zwischen Heterosexuellen. Mhm. Natürlich ist es ein gesellschaftliches Zeichen, weil gesellschaftlich gelesen haben wir in Anführungsstrichen ja auch alles erreicht. Und wenn dir durch Medien, Film, Verwandte etc. immer vorgelebt wird, dass eins deiner großen Lebensziele ist, deine bessere Hälfte zu finden, die du dann heiratest und du weißt, hey, ich bin homosexuell, ich darf das nicht oder ich kann das nicht, dann schränkt dich das ja auch nochmal in deiner persönlichen Entwicklung ein. Insofern ist es ein gutes Zeichen, aber wenn man sich wirklich mit der Ehe für alle auseinandersetzt, ist eigentlich ein lächerlicher Scherz.
Klar.
Also, die Rechte sind lächerlich.
Genau, aber mir ging es jetzt auch nur darum, ne, dass ein Jugendlicher dann vielleicht eher mit seiner Homosexualität klarkommt, wenn er weiß, es ist erlaubt. So, ne? Unabhängig von den Rechten.
Ja, ja, gut, dass die Ehe letztendlich, egal in welcher Art und Weise und Form und aufgrund welcher Beteiligten, halt so ein christliches Institut im Grunde ist, so eine christliche Errungenschaft, muss natürlich jeder für sich wissen, ob er das braucht, um seine Ehe zu festigen. Aber es gibt eine Studie aus Dänemark und Schweden, die ja ne, nachweislich schon um einiges länger die eingetragenen Lebenspartnerschaften haben, beziehungsweise auch schon viel, viel länger und auch irgendwo Vorreiter sind, was die Ehe für alle angeht. Mhm. Zumindest um einiges fortschrittlicher als Deutschland.
Ja.
Da gibt es eine Studie und die hat herausgefunden, dass die Ehe für alle die Selbstmordrate gesenkt hat.
Mhm.
Und zwar die Selbstmordrate unter homosexuellen verheirateten Partnern. Die sank nämlich schneller als die der heterosexuellen Ehen. Zurückzuführen war das auf die reduzierte Stigmatisierung sexueller Minderheiten, die durch die Öffnung der Ehe erreicht wurde. Die Zahl der Suizide bei gleichgeschlechtlichen Ehen ist um 46% gesunken, aber bei gleichgeschlechtlichen Ehen lediglich um 28%. Das sind schon starke Zahlen. Man darf aber nicht vergessen, die Suizidrate bei Homosexuellen ist immer noch doppelt so hoch als bei Heterosexuellen. Mhm. Also ich sag mal so, im gesamten Kontext können wir hier nur die Senkung, was aber nicht heißt, dass das Risiko des Suizids in gleichgeschlechtlichen Ehen weniger oder geringer ist als das von Heterosexuellen Pendant.
Ja, weil am Ende ist die Ehe für alle ja auch nur ein Faktor. Ne?
Klar, das ist also ein Faktor.
Gerade bei jetzt am Beispiel von Bobby denke, man darf ja bei Bobby nicht vergessen, dass es ja am Ende nur in Anführungsstrichen seine Mutter war, die damit nicht klarkam. Sein Vater und seine Geschwister fanden das natürlich auch nicht cool, aber waren okay damit.
Ja, ich wollte gerade sagen, also seine Familie an sich, so sein Vater, seine Geschwister, die kamen da am Ende so recht gut mit klar. Das war dann entspannt. Die hatten dann da nicht so das Problem, aber seine Mutter war das halt, wo er dann die ganz starke Ablehnung empfunden hat. Und ich weiß nicht so, ich glaube, ich spreche so aus, also jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung, ich habe da jetzt nichts, was das irgendwie untermauern oder validieren könnte, aber ich glaube, so für mich als schwulen Jungen damals hatte ich so in meiner Mutter halt schon eine sehr, sehr wichtige Person. So, und ich habe natürlich auch schon mir sehr zu Herzen genommen oder sehr viel Wert drauf gelegt, was sie von mir denkt, ne, was sie sagt, wie sie mich findet, so generell so dieses ganze Mutter-Sohn-Konstrukt. Und ich glaube, es hätte mir wirklich das Herz gebrochen. Ich stelle es mir sehr, sehr, sehr hart vor, wenn die eigene Mutter, ne, dich ablehnt und dein Sein, deine Homosexualität so verteufelt, dass sie dich dann in, ich würde es ja fast schon Konversationstherapie nennen, pray the gay away. Ja, dich dann dahin schleppt und einfach nur sagt, hey, bete, 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 du musst dich von dieser Krankheit befreien. Und im ganzen Haus Sprüche aufhängt. Du, nee.
Und da wird es ja sehr wahrscheinlich auch noch viel, viel krassere Fälle geben.
Ja.
Weil ein religiös geprägtes Problem in der Familie in Bezug auf Homosexualität, das ist ja Standard. Gang und gäbe. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Ja. Gerade in so sehr religiösen Ländern, ne? Also wie Südamerika zum Beispiel. Ist jetzt kein Land, sondern ein Kontinent, aber da ist es halt so, dass die sehr oft sehr religiös sind und dass da eben dass da ein großes Problem ist. Das hatte ich ja auch in meinem letzten Fall schon angesprochen, dass gerade Südamerika mit seinen stark religiös geprägten Alltag und den Lebensweiten der Menschen, dass es da ganz oft zu Problemen kommt, wenn es um queere Menschen geht.
Ich finde, Religion ist generell auch immer ein sehr, 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 sehr großes Thema.
Oh, ich habe mir so viel an den Kopf gefasst, während du vorgetragen hast, einfach wegen Religion. Ich habe mir gedacht, oh,
und ich sag mal letztendlich, ich bin kein sehr religiöser Mensch. Ich behandle das Thema halt eher so, dass ich sage so, hey, ne, das soll halt jeder für sich wissen. Ich glaube, ich denke schon, dass Glaube wichtig ist, dass man irgendwo im Leben auch einen Halt braucht, unabhängig von persönlichen Beziehungen, sondern dass man halt, ja, für mich ist es halt immer so eine Art Mindset, ne, woran du dich entlang hangelst. Und im Grunde ist Religion ja nichts anderes. Es ist ja im Grunde, wenn man es jetzt ganz platt und flach ausdrückt, halt im Grunde nur ein Leitfaden, an dem du dich orientierst, damit du moralisch handelst, damit du gesellschaftlich handelst. Und was anderes war das ja damals nicht. Im Grunde waren es ja irgendwo nur Texte, die im Grunde vorgegeben haben, was richtig und was falsch ist. Und die Problematik sehe ich halt einfach nur daran, wie ja auch Mary dann begriffen hat, man muss es halt im geschichtlichen und im historischen Kontext sehen. Ja. So, die Sachen, die damals galten, die können wir auf die heutige Zeit nicht übertragen.
Weil wir uns weiterentwickelt haben.
Genau, das ist halt wichtig, die Weiterentwicklung. So, ich sag mal, wenn wir auf dem Stand von damals wären, würden so ganz andere Sachen schon nicht funktionieren, die auch in der Bibel, auf die sich ja so viele Menschen dann immer, wenn es um Homosexualität geht, stützen, die auch nicht funktionieren würden. So, aber da wird drüber hinweggesehen, weil es die Leute halt selber betrifft, Homosexualität nicht, geht nicht, steht in der Bibel. Und das finde ich halt, weiß ich nicht, das ist für mich halt kein Konstrukt, was für mich funktioniert. Von daher, ja, ist das halt, finde ich, aber auch generell immer ein ganz, ganz großes Thema, ne, in allen Religionen. Ich sag mal, da kann sich, glaube ich, keine Religion groß hinter irgendwas verstecken, was Homosexualität und generell Sexualität, Sexualität an sich angeht, ist das ja immer sehr, sehr befangen, auch Frauen gegenüber. Finde ich halt super schwierig. Was sagt ihr denn dazu, dass Mary da wirklich dann so diese Kehrtwende gekriegt hat?
Richtig schön.
Ich glaube, das ist auch so mit das, was mich so am meisten kriegt
bei der ganzen Sache, so dass tragisch.
Sie so wirklich eine 180-Grad-Wendung gemacht hat. Sie ist übrigens letztes Jahr im Februar, glaube ich, ist sie verstorben.
2020 ist sie verstorben.
Mhm. Man hat ja seit Bobbys Tod und dann auch bis zum Ende ihres Lebens sich stark gemacht für uns und hat gekämpft für uns. Und
sie war eine große Ikone. Sie war eine große Ikone. Sie hat halt wirklich dann am Ende diese Tragik im Grunde dann nochmal in was Schönes umgewandelt für sich persönlich. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie das aus schlechtem Gewissen gemacht hat. Ich glaube schon, dass sie ihr Denken wirklich umgeworfen hat. Ich finde es für sie nur schade, dass es erst durch den Tod ihres Sohnes kommen musste.
Und sie blieb religiös. Also es ist möglich, religiös zu sein und trotzdem uns zu unterstützen.
Klar. So. Ja. Ne? Ich habe vor, ich glaube, 2 Jahren ein ganz tolles schwules Pärchen fotografiert und der eine, der ist in der Kirche im Vorstand tätig. Mhm. Ja. Finde ich auch, also war ich auch so ein bisschen baff, aber es funktioniert.
Da kriegen wir gerade auch irgendwie die Brücke zwischen unserem Pre-Talk-Thema. Und zwar, wusstet ihr oder kennt ihr den Fall? Da gab es, glaube ich, einen schwulen Pastor-Anwärter, irgendwie der hatte irgendwie so einen religiösen Posten und hat bei Instagram ein Foto mit dem letzten Prince Charming, mit dem Alex, gepostet.
Das hatte ich irgendwie am Rande mitbekommen, ja.
Ja, und wurde daraufhin von seiner kirchlichen Institution abgemahnt und ist, glaube ich, sogar ausgestiegen.
Ist ja rausgeflogen.
Ja, genau, also ne, bei dem es handelte sich um einen Priester und zwar war das der Henry Frömmichen. Und er ist nach München gezogen und hatte halt den Traum, Priester zu werden. Er war angehender Priester, Entschuldigung, in der katholischen Kirche. Und er ist nach München gezogen und hatte dort dann den Alexander Schäfer, das war der Kandidat, der Prince Charming aus der letzten Prince Charming Staffel. Und den hat er gesehen und hat ihn dann um ein Selfie gebeten. Und das hatte er bei Instagram gepostet und das hat dann riesige Wellen geschlagen, sodass er dann am Ende des Tages seine Ausbildung zum Priester verloren hatte. Er ist gekickt worden, ja.
Also, sorry, aber Bayern. Also, haben eben schon das Thema gehabt mit religiösen Ländern und da ist Bayern halt auch sehr krass. Mhm. Also, gerade hier in Deutschland ist das ja auch so das am religiösesten geformte Land. Also, ich habe ja eine Weile da unten gewohnt und egal, wo du hinfährst, überall eine Kirche hier, eine Kirche da und überall irgendwelche Schriften aus der Bibel. Also es ist schon krass, nochmal ein ganz anderer Spirit als hier. Und wenn irgendwie Gay Culture stattfindet, dann in München und auch die wird halt immer mehr eingeschränkt und aufgelöst und Bars werden zugemacht und. Also,
Na, ich überrascht mich nicht. Ich kenne einen Pastorenanwärter, sagt man das so? Er hat jetzt gerade sein zweites Staatsexamen gemacht. Ich glaube, er ist durch. Damit ist er, glaube ich, jetzt Pastor, glaube ich. Liebe Grüße, falls du das hörst. Den hatte ich auch gefragt. Das war also eine der ersten Sachen, die ich ihn gefragt habe. Ja, wie sieht denn das deine Kirche? Also die Leute um dich herum und deine Gemeinde und so. Aber er meinte, die wissen das alle und die sind okay damit. Also ich glaube, es macht einen riesen Unterschied, ob du das jetzt hier in Hamburg machst oder ob du das in Bayern machst. Ja. Ne? Als wir waren ja vor kurzem in Bayern, vor irgendwie ein paar Wochen. Und dann haben wir das ja auch gesehen, überall, also Kreuze überall und so Marienstatuen überall und also zumindest in den Nicht-Städten. Also München, weiß ich nicht, ist mir nicht so aufgefallen, aber so auf den Dörfern und so schon krass.
Ja, ist heftig. Du wirst halt theoretisch damit permanent bombardiert. Ne? Es wird dir halt im Grunde aufgezwängt. Gut.
Dann wachst mal damit auf. Ne?
Ja, von klein auf. Klar. Das ist ja auch, bei Bobby war es ja auch so, er ist permanent damit aufgewachsen, dass Homosexualität Sünde ist, dass er in die Hölle kommt. Und wenn du in diesem religiösen Kontext aufwächst, ist es ja für dich das größte Unheil, wenn du in die Hölle kommen könntest. Genau. Ich meine, das mag jetzt für viele dann recht banal klingen, ne, die nicht in dieser Thematik stecken. Für mich klingt es an sich auch banal, aber ich kann mich halt sehr gut hineinversetzen, wenn du so aufwächst. Es muss halt super schwierig sein, ne? Vor allen Dingen, wenn du dann auch wirklich eine Mutter hast, die so streng religiös ist. Ja, und dem Henry, ne, dem Anwärter, ehemaligen Anwärter, dem wurde ja auch vorgeworfen, er hätte dann Werbung für diese Prince Charming Sendung gemacht.
Und selbst wenn.
Ja,
das Ding ist, Henry hat ja gesagt, hat er nicht. Ja. Er wollte halt nur damit beweisen, dass er nicht davor zurückscheut und offen ist, über Homosexualität zu reden. Auch in diesem, ne, in diesem katholischen, religiösen Kontext. Und gerade das ist ja das, was im Grunde auch das Problem für viele ist, die in diesen religiösen Familien aufwachsen, dass sie halt permanent mit ihrer Schuld, ihrer Sünde konfrontiert werden.
Und du kannst halt nirgendwo hin. Also wenn du ein Jugendlicher bist und du wächst damit auf, kannst du nirgendwo hin, wenn dein ganzes Umfeld aus solchen Leuten besteht. Wo willst du dann hin?
Ja, gegen wem über willst du dich offenbaren?
Naja, zumal, wie möchtest du dir selbst erlauben, dass deine Art zu lieben deine Realität ist und okay ist, wenn dir gesagt wird, du bist falsch, wie du bist, von klein auf.
Ja. Und das kennen ja selbst wir auch, ne? Als Jugendliche oder als junge Erwachsene, dass wir merken, okay, da ist vielleicht was, ich bin vielleicht schwul und wie groß wir wie sehr wir ein Problem damit haben. Ja. Das haben ganz viele von uns. Das hatte ich, das hattest du.
Ja, das ist halt das innere Outing, ne?
Und dann
das
stell dir nochmal diesen religiösen Kontext vor, was es ja nochmal schwieriger macht.
Ja. Also, da ist ja schon das innere Outing, ne? ganz, ganz große Hürde. Was es ja generell schon ist, das hatten wir ja auch schon mal thematisiert, das ist das innere Outing. Also das Outing, das Coming-out einem selbst gegenüber, das Eingestehen, hey, ich bin schwul, ich bin lesbisch, ich bin queer. Das schon das Allergrößte, die größte Hürde ist. Und wenn sie dann noch in diesem Kontext der eigenen Religion stattfindet, muss das ja, glaube ich, ist das hart.
Ja, wenn du dann kein Netz hast, das dich irgendwie aufhängt, ja, keine Sozialstruktur, die dich aufhängt, weil diese Sozialstruktur so in diesen religiösen Kontext eingebunden ist.
Du ja im Grunde auch in der permanenten Angst lebst. Wow, ich könnte geoutet werden
und vor allem, weil dieser
Selbstzweifel, Selbsthass.
Dieser Drang, das auszuleben, ist ja einfach da.
Ja, klar.
Der ist permanent da, der ist 24/7 da und du wirst irgendwann das ausleben müssen.
Ja.
Egal wie. So, und dann da hast du natürlich ständig Angst, dass das irgendwer mitkriegt, egal wie heimlich du das machst. Mhm. Ne? Bobby zum Beispiel hat ja, glaube ich, Tagebuch geführt.
Genau, Bobby hat Tagebuch geführt, das ist ja auch...
Hat sie ja später auch gelesen.
Ja. Genau, er hat halt sein ganzes Leben lang Tagebuch geführt und auch gerade diese Phase dann auch sehr, sehr ausführlich niedergeschrieben. Und aufgrund dieser Tagebücher, wurde auch niedergeschrieben als Buch, das heißt dann Prayers for Bobby. Da sind dann halt auch viele seiner Tagebuchauszüge drin. Und auch darauf beruht der Film. Also ich wusste jetzt nicht, dass da ein Journalist ist, das hatte ich jetzt nicht rausgelesen. Ich wusste halt nur, dass es alles auf diesen Tagebüchern basiert. Und da ist es halt schön dokumentiert. Ja, und die hat Mary sich durchgelesen und hat dann auch nach und nach verstehen können, hey, das ging in meinem Sohn vor, das habe ich ihm angetan, das hat die Religion ihm angetan, das hat der Glaube ihm angetan. Und hat dadurch dann ja wahrscheinlich dann auch, gehe ich mal von aus, den Weg in diese Selbsthilfegruppe gefunden, wo sie dann für sich aufgefangen wurde und mit Gleichgesinnten zu tun hatte.
Mir kam mir so ein Gedanke, als du meintest, dass sie, also Mary dann irgendwann, als dann rauskam, dass er schwul ist und so, sich dann selber gesagt hat, aber wieso Gott, ich habe doch alles getan.
Ja.
Ich habe doch alles getan, um dich quasi zu besänftigen oder dir zuzuhören und ne, das zu tun, was du willst. Und dann dachte ich so, ja, aber hätte das mal bei deinem Sohn gemacht.
Ja.
Hätte sie dem mal zugehört und nicht Gott. Wärst du deinem Sohn mal entgegengekommen, nicht Gott.
Ja gut, man kann jetzt zwar da einen Vorwurf machen, aber es war halt ihr Lebensstil, das war ihre Religion. Und
Das würde ich auch so sagen, also man kann ihr, glaube ich, nur begrenzt Vorwürfe machen, weil sie ja selber auch so in dieser Struktur drin war.
Gut. Ich möchte jetzt hier, glaube ich, weder von Vorwurf sprechen, weil ich finde es schwierig, das jetzt zu beurteilen für mich.
Sie war ja auch nicht der einzige Faktor, ne?
Ja, aber auch so dieses, ne, hey, ich bin doch freier Mensch, ich kann über meine Religion selbst entscheiden. Schön finde ich es aber am Ende, dass sie halt die Kurve gekriegt hat und dann doch am Ende für ihren Sohn gekämpft hat, auch wenn es dann ne, für ihren Sohn selber etwas zu spät war.
Mhm. Aber für viele andere dann nicht.
Eben, und
sie wird mit Sicherheit viel dafür getan haben, dass andere sich sicher gefühlt haben.
Aber ich glaube, ich könnte es mir nie verzeihen.
Nie im Leben. Wird sie sich auch nicht. Glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, harter Tobak.
Absolut.
Harter Tobak.
Soll ich noch eine kleine positive Geschichte einwerfen zum Schluss?
Sehr gerne.
Aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich hatte meine Mutter mal mit zur Pride genommen, hier in Hamburg, als ich noch als Hostess gearbeitet habe. Und das war so eine krass tolle Erfahrung, weil also meine Mutter war immer offen, hat auch immer gesagt, bring nach Hause, wie du nach Hause bringst, ist mir egal. Und hat mir irgendwann mit 14 auch gesagt, du Frau passt eh viel besser, also eh sehr open und sehr, hat mir immer viele Freiheiten gelassen. Aber ich war dann trotzdem nervös, sie mitzunehmen. Dann habe ich sie einer befreundeten Drag in die Hand gedrückt, weil ich musste vor dem Wagen laufen. Sie war auf dem Wagen, habe gesagt, bitte pass auf meine Mama auf. Die hat dann automatisch angefangen, irgendwie Getränke rauszugeben auf diesem Wagen. Also ich war richtig im Business drin.
Deine Mama?
Ja.
Cornelia.
Schön auf dem 136-Grad-Truck und am Feiern. Und dann hier, willst du was? Hat alle da irgendwie versorgt. Und was ich halt richtig schön fand, die Parade hat ein Ende gefunden und irgendwann habe ich sie gesucht und dann habe ich sie in so einer Traube junger Boys gefunden und war schon so, okay Mama, was machst du da? Komm halt näher ran und jemand hängt ihr total aufgelöst in den Armen und heult und sie heult mit und ich habe nur gedacht so, was macht ihr hier? Und das ist eine Geschichte, die erzählt sie halt bis heute, es ist locker schon 6 Jahre her, auch all ihren Freundinnen immer, wenn es halt darum geht, dass sie sagt, meine Tochter ist eine Lesbe, also ist lesbisch. Da erzählt sie halt auch immer von diesem Tag und was das für sie bedeutet hat, festzustellen, und das hat ihr halt das Herz gebrochen in dem Moment, dass andere Eltern ihr Kind rausschmeißen, weil es homosexuell ist. Und das hat dieser junge Mann ihr an diesem Tag erzählt. Und die beiden lagen sich in den Armen und haben geweint. Und sie hat gesagt, ich liebe dich und du bist toll. Und da kommen selbst mir die Tränen, wenn ich das wieder erzähle. Ich fand das so, so schön, weil sie hat dem in dem Moment was zurückgegeben, was die Mutter ihm genommen hat. Und das fand ich so krass, weil da ist auch mir klar geworden, wie heftig das sein muss, wenn deine Eltern dich dafür ablehnen. so was das mit dir macht, wie dich das...
So drastisch ablehnen, dass sie dich vor die Tür setzen.
Richtig. Und ich finde es so krass, weil jetzt läuft sie da auf dem Land rum und erzählt das all ihren Freunden mit dem Kaffeetausch und ist so, das glaubst du nicht, die haben den rausgeworfen. Und dann erzählt sie das Leuten, die damit vielleicht noch nie Berührungspunkte hatten. Also auch sie spreadet da so die Awareness und die Liebe irgendwie weiter. Das finde ich richtig, richtig schön.
Nee, das klingt echt schön. Danke, Cornelia, dafür.
Ja, danke, Mama.
Die Game-Mutti.
Lass mal das Tränchen wegwischen hier. Ja, ich dachte mir, vielleicht ist das ein schönerer Abschluss als...
Ja, ich hätte jetzt auch noch eine Anekdote, aber wir belassen es bei einer schönen.
Ja, du bitte.
Nee, wir belassen es bei der schönen. Das finde ich eigentlich zum Abschluss ganz schön. Okay. Dann bedanke ich mich bei allen, die zugehört haben. Sei es auch.
Guckt Prayers for Bobby. Gibt's auf Amazon Prime.
Ja, den muss ich mir auch jetzt nochmal reinziehen. Ich kenne nur den verlorenen Sohn. Das ist auch eine ähnliche, auch mit religiös. Da geht er sogar in eine Konversionstherapie. Mhm. Konversionstherapie.
Was es übrigens auch hier in Deutschland gibt, ne? Habe ich letztens eine Doku zugesehen.
Ich glaube, das können wir auf jeden Fall auch irgendwann nochmal aufgreifen. Mhm. Genau, ich weiß nicht, ob er auch grob auf Prayers for Bobby oder auf Bobby, dem Fall jetzt beruht, aber er hat auch eine ähnliche Thematik, das mit Nicole Kidman und
hast du mir den Trailer von gezeigt.
Genau, so, aber Prayers for Bobby werde ich dann heute Abend nochmal nachholen, mit ganz vielen Taschentüchern, um mir die Tränchen wegzuwischen. Und genau, ich danke allen, die zugehört haben und egal, wo ihr seid, René beschreibt immer so schön die Tageszeit, morgens, mittags, abends, nachts. Dann mache ich die Örtlichkeit, ob ihr jetzt im Auto sitzt, im Stau steht, ob ihr bei der Arbeit seid, auf dem Sofa oder auf dem Stepper. Liebe Grüße auch an alle Sportstudios. Und ich danke dann René und Miriam für die sehr schöne und am Ende dann auch noch positiven Abschluss für diese schöne Folge.
Passt auf euch auf.
Ja, bitte. Passt auf euch auf. Wendet euch, wenn ihr Probleme habt, immer an eure nahestehenden Leute. Wir verlinken euch in den Shownotes auch nochmal Anlaufstellen, die unabhängig von den familiären und freundschaftlichen Strukturen sind, falls ihr da keine Möglichkeit habt, aufgefangen zu werden. Miriam möchte noch was dazu sagen.
Be out if you can, be proud und sei dir sicher, du bist genauso richtig, wie du bist.
Korrekt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao. So, damit beenden wir die heutige Folge und verabschieden uns bei unseren Zuhörenden. Hört euch auch gerne unsere anderen spannenden und schockierenden Fälle an. Des Weiteren findet ihr uns auf allen gängigen Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook und TikTok. Wir freuen uns auf euer Feedback.
Sollte sich jemand durch die Folge getriggert fühlen oder generell Schwierigkeiten mit den Themen Diskriminierung, Mobbing oder Übergriffen haben, verlinken wir euch passende Anlaufstellen in den Shownotes.